Deutschlandfunk, das war der Tag.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Die Liste der Parteivorsitzenden, die die AfD auf einem halbwegs gemäßigten Kurs halten wollten und daran gescheitert sind, ist heute um eine Position länger geworden. Jörg Meuthen, der mehr als 6 Jahre an der Spitze der Partei stand, schmeißt hin und begründet das gegenüber der ARD so.
Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hochfrequent. Das ist nicht gesund.
Was wird nun aus der AfD? Das frage ich in dieser Sendung den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Auch bei den Grünen steht ein Führungswechsel an, aber aus ganz anderen Gründen. Morgen wird gewählt, der Parteitag ist aber schon heute gestartet. In den Streit um die Haltung der Bundesregierung im Ukraine-Konflikt schaltet sich jetzt auch Ex-Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder ein. Und in Dresden hat heute der Prozess zum spektakulären Raubüberfall auf das Grüne Gewölbe begonnen. Wir müssen aber, wie so oft, mit der Corona-Pandemie beginnen. Da ist es ja wirklich schwierig geworden, einzuschätzen, wie die Lage denn nun ist. Die Inzidenzzahlen klettern in immer neue Höhen, die Belegung der Intensivbetten aber sinkt. Die einen Experten sagen, das wird auch so bleiben. Die anderen Expertinnen warnen davor, die Überlastung der Krankenhäuser werde erst noch kommen. Da bleibt nur der Blick auf die Gegenwart. Und da kündigen heute Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, einen Paradigmenwechsel an. Maximilian Brose berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Die 7-Tage-Inzidenz erreicht erneut einen neuen Rekordwert. Trotzdem habe man die Omikron-Welle gut unter Kontrolle, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute.
Es ist eine Welle, für die gilt, dass man also die Welle selbst, die pandemische Welle, nicht kontrollieren kann. Man kann aber die Folgen kontrollieren. Und das ist unser Ziel. Wir wollen die Folgen minimieren. Das Ziel, was wir ausgegeben haben, auch als Bundesregierung, ist, dass wir durch diese Welle durchkommen wollen mit so wenigen schweren Verläufen und Todesfällen wie möglich.
Mit den hohen Fallzahlen habe man gerechnet, so Lauterbach weiter. Ein Erfolg sei, dass sich aktuell wenig ältere und damit vulnerable Menschen anstecken. Bei denen liege die 7-Tages-Inzidenz nur zwischen 200 und 300.
Es ist uns halt gelungen, die Älteren bisher durch die Maßnahmen, die wir haben, 3G, 2G, 2G+, die Älteren gut zu schützen. Das werden wir weitermachen.
Gleichzeitig mahnt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, es sei noch unklar, wie sich die Omikron-Welle in den kommenden Wochen auf die ältere und ungeimpfte Bevölkerung auswirke. Deutschland steuere aktuell auf einen Höhepunkt der Pandemie zu. Man sei aber auch mit der Omikron-Welle in eine neue Phase der Pandemie eingetreten, so Wieler.
Und dass in dieser jetzigen Phase der Pandemie die Summe der Fallzahlen nicht mehr das Entscheidende ist. Wir müssen jetzt in erster Linie auf die Krankheitslast und die Krankheitsschwere schauen.
Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Anzahl der Patienten, die in einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kommen, pro 100.000 Einwohnern, steige weiter. Aktuell liegt sie bei 4,7.
Selbst wenn der Anteil der Infektionen durch Omikron mit schweren Verläufen geringer ist als bei Delta, müssen wir allein durch die schiere Menge an Infizierten wieder mit mehr Krankenhauseinweisungen rechnen. Das sehen wir ja jetzt schon.
Auf den Intensivstationen würden aktuell etwa 2000 Patienten liegen, sagt Christian Karaganidis, wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivbettenregisters.
Das ist noch eine deutliche Belastung, auch wenn sie sich in einem akzeptablen Rahmen bewegt und weit weg ist von dieser Spitzenbelastung, die wir mit den 5000 Patienten jetzt zuletzt in der Delta-Welle hatten.
Auf den Normalstationen merke man die Omikron-Welle deutlicher. Wer sich jetzt mit der Variante infiziert, würde allerdings keinen Immunschutz für den kommenden Herbst haben, prognostiziert Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Auch darum warb er erneut für Impfungen.
Bitte lassen Sie sich boostern. Sie tun sich den größten Gefallen, den Sie sich tun können. Warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch in der Entwicklung sind. Nehmen Sie die Impfstoffe, die da sind.
So schützt eine Dreifachimpfung zu 99% vor Todesfällen durch eine Corona-Infektion. An der Verkürzung des genesenen Status auf 3 Monate hält Lauterbach fest. Allerdings räumt er ein, dass es bei der kurzfristigen Änderung des Status Kommunikationsprobleme zwischen seinem Ministerium und dem RKI gegeben habe. In der kommenden Woche soll eine Verordnung zu PCR-Tests kommen, die vor allem PCR-Tests für vulnerable Gruppen und die, die sie betreuen, vorsieht. Mit Blick auf Lockerungen wie etwa in Dänemark, wo ab dem 1. Februar alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden sollen, sagt Lauterbach:
Ich begrüße die Lockerungen nicht. Ich denke, dass wir hier also den Zenit der schweren Welle noch nicht überschritten haben.
Öffnungsperspektiven soll es geben, wenn die Omikron-Welle abebbe. Laut dem Bundesgesundheitsminister könnte das Ende Februar oder Anfang März sein.
Der Bundesgesundheitsminister macht langsam Hoffnung in der Omikron-Welle, berichtete Maximilian Brose. Am Ende musste er einsehen, ich habe den Machtkampf verloren. Jörg Meuthen, Co-Parteichef der AfD, verlässt die Partei und damit auch sein Amt. Dabei hatte er es lange an der Spitze ausgehalten, länger als alle anderen. 6 Jahre lang hat er die Partei geführt, doch immer weniger Parteimitglieder wollten sich von ihm führen lassen. Nun sieht er die Partei endgültig ins Rechtsextreme gleiten. Nadine Lindner zu den Hintergründen.
Jörg Meuthen geht nun endgültig im Streit. Der langjährige Parteichef kündigte am Nachmittag überraschend an, sein Amt niederzulegen und mit sofortiger Wirkung auch aus der AfD auszutreten. Teilnehmer des heute tagenden Bundesvorstands sprachen darüber, dass es auch Erleichterung über Meuthens Schritt gegeben habe. Die Reaktion des AfD-Bundesvorstands beschränkt sich offiziell auf 6 dürre Zeilen. Mit Bedauern nehme man die Entscheidung zur Kenntnis und wünsche ihm alles Gute. Es ist ein schmallippiger Abschied. Andere Landesverbände halten sich da weniger zurück. Aus Sachsen heißt es, dass sich Meuthen in letzter Zeit mit Alleingängen zunehmend isoliert habe. Sein Parteiaustritt sei kein großer Verlust. Parteivize Stefan Brandner, der zum Umfeld von Björn Höcke zählt, sprach auf Twitter von einer heiteren Bundesvorstandssitzung. Jörg Meuthen hatte in der ARD über seine Beweggründe gesprochen. Er sieht seinen Kurs, die AfD innerhalb des rechten Spektrums zu mäßigen, als gescheitert an. Als Beispiel nennt er die Personalie Matthias Helfferich, der sich als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hatte. Meuthen scheiterte beim Versuch, ihn aus der Partei zu werfen.
Das heißt, wenn ich im Bundesvorstand, wo meine Mehrheit ja war, mich nicht mehr durchsetzen kann, dann bin ich ein Feldherr, dessen Soldaten sich in die Büsche schlagen.
Zu Meuthens Groll dürfte auch die unabgestimmte Nominierung von Max Otter als Bundespräsidentenkandidat durch die AfD beigetragen haben. Der langjährige Parteichef zieht nun eine schonungslose Analyse.
Von einer ursprünglich gesamtdeutsch gedachten Partei sind es tatsächlich die Ostlandesverbände, die diese Partei immer stärker dominieren und die vertreten Positionen, die sehr, sehr stark in Schnellroda geformt werden. Weil wenn Sie die Textquellen lesen, dann wird klar, dass die eine andere Form von Staat im Sinn haben. Das darf man haben, aber das ist nicht am Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge.
Mit Schnellroda meint Jörg Meuthen das Institut für Staatspolitik, das von Götz Kubitschek gegründet wurde und mittlerweile für den Verfassungsschutz als rechtsextrem gilt. Jörg Meuthen war seit 2015 Parteichef. Bereits im Oktober, nach einem mittelmäßigen Bundestagswahlergebnis, hatte er angekündigt, nicht mehr als Parteichef antreten zu wollen. Meuthen hatte 2020 einen Kurswechsel vollzogen und dafür gesorgt, dass die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz wegen seiner rechtsextremen Vorgeschichte annulliert wurde. Das brachte ihm Feinde in der Partei ein. Meuthen wollte die drohende Gesamtbeobachtung durch den Verfassungsschutz abwenden. Beobachter der Partei wie der Rechtsextremismus-Experte David Begrich vom Miteinander e.V. aus Magdeburg verweisen darauf, dass Meuthen die von ihm jetzt beklagte Radikalisierung lange mitgetragen habe.
Er hat ein instrumentelles Verhältnis zum rechtsextremen Flügel in der AfD gehabt, in dem er selbst auf deren Klaviatur gespielt hat, in der Hoffnung, davon zu profitieren. Und das ist gescheitert.
Wie geht es nun weiter für die Partei? Tino Chrupalla verbleibt alleine an der Parteispitze. Wer auf Co-Chef Meuthen folgen könnte, ist nach wie vor unklar. Ein für den Dezember geplanter Parteitag konnte wegen Corona nicht stattfinden und wird eventuell im Mai nachgeholt. Solange herrscht ein personelles Vakuum. Politisch bleiben die großen Fragen für die AfD bestehen. Anfang März verhandelt das Verwaltungsgericht Köln darüber, ob der Verfassungsschutz die gesamte AfD als Verdachtsfall beobachten darf. Erst vor wenigen Wochen hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz neue Belege in einem Schriftsatz präsentiert. Die Aussagen des scheidenden Parteichefs, wonach das Herz der Partei sehr weit rechts schlage, dürften nicht hilfreich sein.
Jörg Meuthen, bisher Co-Chef der AfD, tritt also aus seiner Partei aus. Nadine Lindner berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Wolfgang Schröder ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Kassel, erforscht und lehrt dort zum politischen System der BRD und dabei beschäftigt er sich seit längerem auch damit, wie die AfD das deutsche Parteiensystem verändert. Und zur Vollständigkeit, er ist Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Schönen guten Abend, Herr Schröder.
Schönen guten Abend.
Jörg Meuthens Entfremdung von seiner Partei, die konnte man ja schon seit längerer Zeit beobachten. Warum dann ausgerechnet heute der Rücktritt?
Das ist immer schwer zu sagen. Das sind persönliche Gründe, das sind politische Gründe. Politisch ist auf jeden Fall anzuführen, dass vor 3 Tagen die Nominierung von Otte zum Kandidat des Bundespräsidenten durch die AfD gänzlich an Meuthen vorbeiging, der ja nun immer noch Parteivorsitzender ist. Und dann haben wir die Spendenaffäre um Meuthen, wo ihm im Europäischen Parlament angetragen wurde, dass seine Immunität bald wegfallen könnte. Also da sind natürlich einige Dinge um ihn herum auch, die hier eine Rolle spielen. Aber entscheidend ist, er hat eigentlich seit 2 Jahren in dieser Partei nicht mehr die Position, die er hatte, als er im Sommer 2015 Parteivorsitzender geworden ist.
Das sagt Jörg Meuthen ja auch so, und er stellt das jetzt so dar, dass er vergeblich versucht habe, die Rechtsextremen in der Partei zurückzudrängen. Andererseits hat er aber ja jahrelang durchaus mit dem rechtsextremen Flügel paktiert. Er war bei deren Kyffhäuser-Treffen dabei. Ist seine Darstellung also glaubwürdig?
Na, die ist insofern glaubwürdig, als er von Anfang an als Neoliberaler in dieser Partei versucht hat, eine eigene nationale FDP-Strategie innerhalb der AfD zu fahren. Das heißt also, das Nationale ist ganz wichtig, und genauso ist wichtig, dass es hier zu einer liberaleren Wirtschafts- und Sozialpolitik kommt. Und wenn man so will, kann man sagen, er hat den Kampf mit den Rechtsextremen verloren und er hat den Kampf um die grundlegende Basierung eines neoliberalen Politikmodells verloren. Und sein letztes Aufbäumen gegen diese Entwicklung war eigentlich der Parteitag in Kalka im November 2020, wo er nochmal kräftig die Fahne geschwenkt hat im Kampf gegen die Rechten und für das neoliberale Politikmodell.
Er ist damit ja auch nicht der Erste, der damit gescheitert ist. Also seine Vorgängerin Frauke Petri musste aufgeben. Der Parteigründer Lucke ist ausgetreten, eigentlich aus den gleichen Gründen. Kann man sagen, mit Jörg Meuthen ist jetzt der letzte moderate Konservative aus der AfD ausgetreten, der Einfluss hatte?
Also der letzte nicht, der Einfluss hatte auch nicht, weil er hatte nicht mehr sehr viel Einfluss. Aber ich glaube, seine Qualität für die Partei bestand ja darin, dass er wie kein Zweiter diese rechte Partei verharmlost hat und den Eindruck erweckte, als handle es sich hier um eine in der Mitte des Parlaments stehende Partei, die nur so ein bisschen Ordnung herstellen will, die das Gute für die Bürger bewirken möchte. Und damit hat er diese rechtsextreme Entwicklung flankiert, verharmlost, und das war seine Qualität. Und deshalb haben die Rechtsextremen ihn auch machen lassen, weil er für sie so etwas wie ein Schutzschild gewesen ist.
Aber jetzt ist er weg, und dieses Schutzschild, wie Sie sagen, damit also auch. Heißt das, die AfD wird jetzt, wie Meuthen das ja sagt, allenfalls als kleine Regionalpartei im Osten überleben, weil sie eben dieses Schutzschild nicht mehr hat?
Das muss nicht unbedingt sein, das haben wir schon bei der Bundestagswahl gesehen. Da war ja all dies auch schon offensichtlich. Die Partei ist zerstritten, die Partei ist weit nach rechts entwickelt und trotzdem haben 5 Millionen Menschen diese Partei gewählt. Also es gibt einen nach wie vor stark verankerten Resonanzboden der Unzufriedenheit mit diesem politischen System, und der kann durch die AfD aufgenommen werden. Aber was mit Meuthen wegfällt, ist die Option, dass sich hier so etwas wie eine Koalitionspartei perspektivisch für die FDP, für die CDU entwickeln könnte. Das ist weg, und das bedeutet natürlich eine ultimative Einschränkung dieser Partei auf Protest, auf die Entwicklung der Unzufriedenen und das Sprachrohr des Zornes.
Und wenn man das mal versucht, in Prozenten auszudrücken, was würden Sie sagen? Wie viel Prozent langfristig würden Sie dieser Partei in Wählerstimmen noch geben?
Hängt immer von der weiteren Entwicklung ab, aber so wie wir die Entwicklung in den letzten Jahren beobachten konnten, gibt es eben eine ganz starke Bastion in Ostdeutschland, aber auch in einigen westdeutschen Landesverbänden wie beispielsweise Baden-Württemberg. Insofern sind immer für diese Partei bei allen Widrigkeiten für sie selbst so 6 bis 8 bis 9% sind schon denkbar.
Könnte es tatsächlich sein, dass die AfD jetzt bei den 4 anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr alle im Westen der Republik, dass sie da vielleicht sogar aus dem einen oder anderen Parlament rausfliegen wird?
Ist durchaus denkbar. Also was wir auf jeden Fall feststellen können, der Zenit der AfD ist vorüber. Diese Partei ist begrenzt in ihrem Wachstum. Und das hat auch ein wenig damit zu tun, dass nunmehr klar ist, wir haben in dieser Partei niemanden, der eine Koalitionsperspektive aufbauen könnte. Und das heißt ja, als gestaltende Kraft im parlamentarischen System zu wirken. Und damit ist es eine reine Protestpartei und deren Attraktivität ist begrenzt. Und das könnte jetzt auch, das haben wir ja auch schon in den letzten 2 Jahren beobachten können, dass die AfD in den Landesparlamenten immer weniger Stimmen bekommen hat, zu einem weiteren Rückgang führen. Und das kann im Worst Case für die AfD auch bedeuten, dass sie perspektivisch endet und an inneren Widersprüchen und Konflikten zerbricht.
Die AfD ohne Jörg Meuthen. Darüber habe ich mit dem Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder gesprochen. Vielen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Schwere Flügelkämpfe, die kennen auch die Grünen. Man muss sich nur an den Farbbeutel erinnern, den einst Joschka Fischer auf einem Parteitag traf. Unter Annalena Baerbock und Robert Habeck war es ruhiger geworden in der Partei. Zu ruhig, finden einige. Morgen wählt ein Parteitag eine neue Parteispitze. Heute war Auftakt zum digitalen Parteitag. Gudula Geuter hat ihn beobachtet.
Oh, wie gern mir das jetzt über die Lippen geht, sehr geehrte Außenministerin, meine liebe Annalena.
Kein Ende, ein Neuanfang für die Partei sollte es sein. Das Motto gaben die scheidenden Parteichefs aus. Aber vor der morgigen Neuwahl stand der Abschied von Annalena Baerbock und Robert Habeck. Mit Lobreden wie der auf die neue Außenministerin durch Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und mit stehendem Applaus für die beiden noch Parteichefs.
Noch ein paar letzte Worte und dann seid ihr uns als Parteivorsitzende los.
Für Annalena Baerbock und für Robert Habeck, jetzt Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, war es die letzte politische Rede auf einer Bundesdelegiertenversammlung, wie die Grünen ihre Parteitage nennen. Und beide baten um Unterstützung im neuen Amt. Habeck warnte vor der Interpretation, dass die Grünen dieser Konfrontation mit der Wirklichkeit nicht gewachsen sein könnten.
Wir haben also die Wahlkämpfe und den langen Anlauf davor geführt, um in diese Regierung reinzukommen und in der Regierung jetzt Wirklichkeit zu gestalten. Das ist kein Owe, Owe, die schwierige Wirklichkeit, es ist ein Privileg.
Mit Blick auf die neue Rolle der Bündnisgrünen als Regierungspartei warnte Baerbock vor einem Missverständnis, Streit dürfe sein.
Und das, was manchmal vielleicht auch in den letzten Jahren reingelesen wurde bei uns mit Blick auf, oh, da gibt es aber Reibung, kann ich nur sagen, wenn das jetzt weitergetragen wird zwischen da ist die Regierung und da ist die Partei und jetzt gibt es da Reibung, ja, das ist die DNA unserer Partei. Diese Partei lebt davon, dass wir ringen, dass wir streiten.
Agrarminister Cem Özdemir dagegen sieht offenbar durchaus auch die Gefahr von zu viel Streit, zu wenig Verständnis für die Notwendigkeit von Kompromissen.
Dafür kann es jetzt bei uns Grünen keine Arbeitsteilung geben. Die einen machen und die anderen fordern. Dafür haben wir zu viel vor.
Und Kritik war bei allem Lob durchaus zu hören in den Reden im Berliner Velodrom und in den Zuschaltungen dieses hybriden Parteitages. Kritik an den ersten Weichenstellungen in der Regierung, wie von Sarah Lee Heinrich, Co-Vorsitzende der Grünen Jugend.
Klar heißt regieren mit der Realität umgehen. Und die Realität ist, dass die soziale Flanke der Ampel weiter offen steht. Und wenn wir sie nicht schließen, dann wird nicht nur die Ampel scheitern, sondern dann wird das Projekt einer sozialen und ökologischen Transformation, wie wir es gerade bei uns Grünen gerne nennen, auch scheitern.
Und auch rückblickend wurde Kritik laut. Die Aufarbeitung des Wahlkampfes hätten einige gern zum offiziellen Thema des Parteitages gemacht, samt Nennung der Schuldigen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde ohne Namen deutlich. Rückhalt in der Bevölkerung verlange den Grünen viel ab.
Auch aus Fehlern zu lernen, die wir im Bundestagswahlkampf gemacht haben. Ich weiß, dass das keine Disziplin ist, mit der man der Mitarbeiter des Monats wird. Doch diese Analyse ist trotzdem sehr wichtig. Deshalb danke ich Ricarda und Omid dafür, dass sie das in die Hand nehmen wollen.
Ricarda und Omid, Ricarda Lang und Omid Nuripur, werden voraussichtlich morgen als neue Parteivorsitzende gewählt. Beide wollen Aufarbeitung mit dem Blick nach vorn. Und beide wollen enge Zusammenarbeit untereinander mit der Bundestagsfraktion und mit grünen Regierungsmitgliedern, die vermutlich in der Öffentlichkeit den Ton angeben werden.
Morgen wählen die Grünen eine neue Parteispitze. Gudula Geuter hat für uns einen Ausblick gewagt. Um genau 23.30 Uhr hören Sie die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk. Zum ersten Mal musste der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen Jahreswirtschaftsbericht im Bundestag verteidigen. Und die Konjunkturaussichten machen es dem Grünen nicht leichter. Martin Polanski.
Die Prognosen sind durchwachsen. Wirtschaftsminister Habeck versuchte im Bundestag dennoch vorsichtigen Optimismus zu verbreiten. Er sprach von einer robusten Wirtschaft und einem stabilen Arbeitsmarkt. Mit 3,6% Wachstum rechnet die Bundesregierung für das laufende Jahr. Im kommenden Jahr sollen es aber nur noch 2,3% sein. Und nach den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist die Wirtschaft zuletzt sogar um 0,7% geschrumpft, eine Folge der aktuellen Corona-Maßnahmen. Laut Jahreswirtschaftsbericht werden die Preise in diesem Jahr um 3,3% ansteigen. Das betreffe vor allem Lebensmittel- und Energiekosten, so Habeck. Der Wirtschaftsminister von den Grünen kündigte an, dass die EEG-Umlage so schnell wie möglich abgeschafft werden soll, um den Preisanstieg abzudämpfen. Habeck warnte mittelfristig vor einem dramatischen Fachkräftemangel. Es brauche mehr Qualifizierungsmaßnahmen und auch mehr Zuwanderung. Redner der Unionsfraktion forderten Habeck auf, einen stärkeren Fokus auf die Inflationsbekämpfung zu legen. Der Preisanstieg treffe vor allem Menschen mit geringem Einkommen.
Die Wahl eines italienischen Staatsoberhauptes verläuft ungefähr so kompliziert, undurchschaubar und langwierig wie die eines Papstes. Im Moment läuft der 6. Wahlgang. Im 5. war heute die Kandidatin des rechten Lagers, Elisabetta Casalatti, gescheitert. Jörg Seiselberg.
Casalatti verfehlte die notwendige absolute Mehrheit deutlich. Mit nur 382 Stimmen blieb die Präsidentin des Senats um über 120 unter dem erforderlichen Quorum. Sogar aus dem eigenen Lager haben rechnerisch 60 Wahlfrauen und Männer der Forza Italia-Politikerin ihre Unterstützung verweigert. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte mit der Kandidatur Casalattis eine politische Kraftprobe gewagt. Entgegen der Bekenntnisse der vergangenen Tage zu einem gemeinsamen parteiübergreifenden Vorschlag setzte das Bündnis mit Lega-Chef Salvini heute im 5. Wahlgang überraschend auf eine eigene Kandidatin. Die Parteien des Mitte-Links-Bündnisses kritisierten diesen Alleingang und lehnten Casalatti ab. Sie werfen der Senatspräsidentin eine zu große politische Nähe zu Berlusconi vor. Der ehemalige Parteichef der Sozialdemokraten Fassino sprach angesichts des Scheiterns Casalattis von einer schweren Niederlage für Matteo Salvini und das Mitte-Rechts-Bündnis. Sollte Salvini weiter auf einem Alleingang bestehen, würde dies auch die derzeitige große Koalition unter Mario Draghi gefährden.
Das oberste Gericht der USA hat es ermöglicht. In Alabama wurde heute ein geistig behinderter Mann hingerichtet. Thorsten Teichmann.
Kurz vor der Hinrichtung von Matthew Reeves hatte der oberste Gerichtshof der USA die Vollstreckung des Todesurteils bestätigt. Es ging zuletzt um Verfahrensfragen. Reeves sei kognitiv stark eingeschränkt, hatten Experten der Verteidigung erklärt. Seine sprachlichen Fähigkeiten seien vergleichbar gewesen mit dem Niveau eines Vierjährigen, zitiert die New York Post. Reeves Anwälte argumentierten, ihr Mandant habe deshalb in den Papieren der Behörden unwissentlich einer Hinrichtung mit Giftgas zugestimmt, statt der Verwendung von Stickstoff. Sie verlangten Aufschub. Der Bundesstaat Alabama hielt dagegen. Reeves sei ausreichend bei Verstand, um die Papiere zu verstehen. 5 von 9 Richtern am obersten Gerichtshof der USA folgten der Argumentation des Bundesstaates. Keine 2 Stunden später wurde Reeves hingerichtet. Die Todesstrafe sei fair und der Gerechtigkeit sei Genüge getan, erklärte Gouverneurin Kay Avery. Reeves war verurteilt worden, 1996 in der Stadt Selma Willie Johnson Jr. erschossen und ausgeraubt zu haben, der ihn in seinem Auto mitgenommen hatte. Die Staatsanwaltschaft warf Reeves vor, anschließend auf einer Party die Tat gefeiert zu haben.
Wenn Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin Verhandlungen mit Unternehmen führt, dann hebt die Kommission die Unterlagen darüber natürlich auf. Aber was ist, wenn von der Leyen die Verhandlungen per SMS führt? Darüber gibt es jetzt Streit, berichtet Jakob Mayer.
Die EU-Kommission wehrt sich gegen Kritik am Umgang ihrer Chefin Ursula von der Leyen mit Textnachrichten. Eine entsprechende Rüge der Europäischen Ombudsstelle werde man beantworten, sagte ein Kommissionssprecher. Gemäß den Regeln würden zwar Dokumente über wichtige Vorgänge registriert, nicht aber jede SMS oder jede WhatsApp. Anlass des Streits ist die Anfrage eines Journalisten. Er wollte Textnachrichten einsehen zwischen von der Leyen und dem Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer, in denen es angeblich um den Ankauf von Corona-Impfstoffen ging. Die Kommission lehnte ab mit der Begründung, die SMS seien nicht registriert worden. Nach Ansicht der europäischen Ombudsfrau Emily O'Reilly hat die Kommission allerdings nicht einmal versucht herauszufinden, ob es die Textnachrichten gibt. Das entspreche nicht den Erwartungen an die Transparenz- und Verwaltungsstandards, so O'Reilly. Wenn Textnachrichten EU-Maßnahmen betreffen, dann sollten sie als Dokumente behandelt werden und der Zugang dazu sei ein Grundrecht. Die deutschen Grünen im EU-Parlament sprechen von einem ungeheuerlichen Vorgang. SMS dürften auf keinen Fall systematisch gelöscht werden.
Zum Wochenende ist der deutsche Aktienindex leicht im Minus. Nicolas Buschlüter hat den Börsenbericht.
Auch am Freitag haben sich die Aktionäre nicht freimachen können von der Vielzahl von Sorgen, die sie schon die ganze Woche verfolgen. Da wären zum einen die Botschaften der US-Notenbank vom vergangenen Mittwoch. Notenbankchef Powell hatte das baldige Ende der Anleihekäufe bestätigt. Ohne frisches Geld, das in die Märkte gepumpt wird, setzen Anleger lieber auf risikoärmere Anlageformen als Aktien, zum Beispiel Staatsanleihen. Die Folge: In Frankfurt drehte heute der überwiegende Teil der DAX-Aktien ins Minus. Für wenig Freude auf dem Parkett sorgten auch neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresende um 0,7% im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft. Besonders gelitten hat der private Konsum. Schuld daran ist vor allem die vierte Corona-Welle mit den Varianten Delta und Omikron. Ökonomen zweifeln zudem an einer schnellen Erholung der Wirtschaft. Dafür seien die Inflation und die Energiepreise in Deutschland derzeit zu hoch. Am stärksten verloren heute Papiere des Konsumgüterkonzerns Henkel um über 11%. Der Grund: Henkel rechnet mit weniger Umsatz als geplant. Das kommt bei Anlegern nicht gut an. Der DAX geht mit 15.318 Punkten ins Wochenende, 1,3% schlechter als am Vortag. Auch die Wochenbilanz fällt mit minus 1,7% negativ aus. Die kommende Woche an der Börse dürfte jedoch kaum ruhiger werden. Es stehen jede Menge Konjunkturdaten an.
Aus der Frankfurter Börse war das Nicolas Buschlüter. Der Dow Jones gewann 1,7% auf 34.725 Punkte. Keine Waffen an die Ukraine. Aber Russland darf im internationalen Zahlungssystem SWIFT bleiben. Auch Nord Stream 2 bleibt weiter im Rennen. In Osteuropa, aber auch in den USA, wundern sich die Verbündeten Deutschlands immer lauter über die russlandfreundliche Haltung der Bundesregierung. Und jetzt mischt sich auch noch Altkanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder ein. Kai Küstner über die Bundesregierung in Bedrängnis.
Die aus seiner Sicht sehr enge und von großer Einigkeit geprägte Abstimmung zum Umgang mit Russland zwischen den USA und Deutschland lobte der Chefsprecher von Kanzler Olaf Scholz. Es dürfte kein Zufall sein, dass Steffen Hebestreit dies gerade jetzt hervorhob, wo auch von Seiten Verbündeter deutliche Kritik am Russlandkurs der Bundesregierung laut geworden und die Verlässlichkeit Deutschlands in Zweifel gezogen worden war. Natürlich wird der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine auch Hauptthema des Treffens zwischen US-Präsident Joe Biden und dem deutschen Kanzler in 10 Tagen sein. Es sei nicht so, dass aus dem Ausland nur Kritik komme, meint auch ein Sprecher des Außenministeriums. Gerade von Seiten der US-Administration gebe es sehr starke Signale der Geschlossenheit. Dass innerhalb der Ampelregierung insbesondere die SPD nicht genügend Härte gegenüber Moskau zeige und Russlands Präsident Putin zu sehr in Watte packe, das ist ein Vorwurf, der gerade aus der Union zuletzt häufig zu hören war. Auf Einladung von Parteichef Lars Klingbeil werden sich nun am Montag führende Sozialdemokraten in einer Klausursitzung mit der Haltung zu Russland befassen. Das wurde dem ARD-Hauptstadtstudio aus Parteikreisen bestätigt, nachdem der Spiegel über das geplante Treffen berichtet hatte. So gehen SPD-intern etwa die Ansichten zum Umgang mit der Pipeline Nord Stream 2 weit auseinander. Kanzler Olaf Scholz hatte kürzlich klargestellt, dass die Gasleitung durchaus Teil des Sanktionsinstrumentenkastens sei, indem er sagte, im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine lägen alle Optionen auf dem Tisch. Altkanzler Gerhard Schröder bekleidet bei Nord Stream 2 unter anderem den Präsidentschaftsposten im Verwaltungsrat. Ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt, sagte Schröder jetzt in dem Podcast Die Agenda und kritisiert auch die grünen Außenministerin Annalena Baerbock dafür, dass sie vor ihrem Antrittsbesuch in Moskau zunächst Kiew besuchte. Der Sozialdemokrat sprach von einer kleinen Provokation. Wenig überraschend hingegen, dass der Altkanzler, der als Freund von Wladimir Putin gilt, das Nein der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine ausdrücklich begrüßte. Jenseits der Einlassungen Schröders will dessen Partei bei ihrer Klausur am Montag offenbar versuchen, sich in Sachen Russlandkurs klarer aufzustellen.
Kai Küstner berichtete aus Berlin. Dass sich Deutschland so schwer tut mit einer harten Haltung gegenüber Russland, das könnte auch daran liegen, dass es ohne das russische Gas hier sehr schnell sehr kalt werden könnte. Deswegen arbeiten jetzt die US-Regierung und die EU-Kommission an einem Plan, wie sie Europa anders mit Gas versorgen könnten. Wie? Das weiß Bettina Klein.
Die Abhängigkeit von russischem Gas nicht nur in Deutschland, sondern, wenn auch etwas geringer ausgeprägt, in der ganzen EU, könnte zu einem großen Problem werden im Falle einer militärischen Invasion Russlands in der Ukraine. In diesem Fall würden massive Sanktionen der EU greifen. Die zu erwartenden Gegenmaßnahmen könnten dazu führen, dass Russland Europa den Gashahn zudreht. Diese Möglichkeit wird mit größter Sorge auf Seiten der EU gesehen. Während das Problem in Deutschland offiziell heruntergespielt und darauf verwiesen wird, dass Russland derzeit seine Lieferverträge einhält, laufen hinter den Kulissen intensive Bemühungen auf Seiten der EU-Kommission, die Energieversorgung in Europa im Falle eines erneuten militärischen Angriffs durch Russland sicherzustellen. Bemühungen in enger Zusammenarbeit mit den USA, die heute in einer gemeinsamen Erklärung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und des Präsidenten der USA Joe Biden offiziell ihren Ausdruck fanden. In der heutigen Erklärung heißt es, die Vereinigten Staaten und die EU arbeiten gemeinsam an einer kontinuierlichen, ausreichenden und rechtzeitigen Versorgung in der EU mit Erdgas aus verschiedenen Quellen weltweit, um Versorgungsschocks zu vermeiden, die sich nicht zuletzt durch eine weitere russische Invasion in der Ukraine ergeben könnten. Da die Gasspeicher einen erkennbar niedrigeren Stand im Vergleich zu früheren Jahren aufweisen, da Russland zwar seine Verträge einhält, aber nicht wie zuvor darüber hinaus bei mehr Bedarf auch mehr geliefert hat, käme im Falle von abgedrehten Pipelines zur Energiesicherheit vor allem Flüssiggas in Betracht, das vor allem in den Vereinigten Staaten produziert wird. Seit Wochen wird daran gearbeitet, im Falle des Falles darüber die Energiesicherheit in Europa zu gewährleisten. Es laufen jedoch auch Gespräche mit Norwegen, Katar und asiatischen Staaten. Die Gasimporte der Europäischen Union kommen zu 40% aus Russland, zu 38% aus Norwegen. Der Rest, etwa 20-25%, sind bereits jetzt schon Flüssiggas. Dessen Anteil könnte relativ kurzfristig steigen.
Die USA wollen Europas Gasversorgung sichern, berichtete Bettina Klein. Frankreich versucht währenddessen, zwischen Moskau und Kiew zu verhandeln. Präsident Emmanuel Macron hat heute erst mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und dann heute Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Aus Paris, Julia Borutta.
Nichts Konkretes drang am Abend an die Öffentlichkeit. Statt ausführlicher Erklärungen aus dem Kreis des Élysées, wie sie zuvor nach dem Gespräch mit Präsident Putin erfolgt waren, gab es diesmal nur ein schmales Kommuniqué. In dem abendlichen, gut anderthalbstündigen Telefonat mit Präsident Zelensky habe Präsident Macron seine volle Solidarität mit der Ukraine bekräftigt und seine Entschlossenheit betont, die territoriale Integrität der Ukraine erhalten zu wollen, heißt es in der Mitteilung des Élysées. Macron und Zelensky seien übereingekommen, im Rahmen der Normandie-Gespräche weiter an der Umsetzung des Minsker Abkommens arbeiten zu wollen. Hier geht es vor allem um die Frage, in welchem Rahmen direkte Gespräche zwischen der Ukraine und den Separatisten möglich wären. In 10 Tagen werden sich die Berater der Staats- und Regierungschefs im Normandie-Format erneut treffen, diesmal in Berlin.
Aus Paris war das Julia Borutta. Es war eine erste große Bewährungsprobe für die Ampelkoalition. Der Bundestag musste heute darüber entscheiden, ob er der Bundeswehr noch einmal ein Mandat gibt für ihren Einsatz im Irak. Die Grünen hatten vor der Wahl den bisherigen Einsatz für völkerrechtswidrig gehalten. Warum das in der Regierung jetzt anders ist, berichtet Stefan Detjen.
Die Koalition blieb am Ende geschlossen, mit breiter Mehrheit, 555 von 666 abgegebenen Stimmen, verlängert der Bundestag den Einsatz deutscher Soldaten im Irak. Ihren Frieden mit der Begründung aber haben vor allem die Grünen noch nicht gemacht. In der Opposition hatten sie das Mandat wegen verfassungsrechtlicher Einwände stets abgelehnt. Der innerparteiliche Meinungsbildungsprozess aber ist auch in der neuen Regierungsrolle noch nicht abgeschlossen, macht die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen Sarah Nanni deutlich.
Den Rahmen eines multinationalen Einsatzes ändert man nicht in 6 Wochen Regierungszeit. Und das, was die Menschen in Irak nun brauchen, ist Verlässlichkeit. Auch unsere.
Geografisch wurde das Einsatzgebiet verkleinert und Syrien aus dem Mandat gestrichen. Die Bundesregierung vollzog damit die Wirklichkeit im Kampf gegen den IS nach, an dem Bundeswehrjets bereits seit 2 Jahren nicht mehr an der Luftaufklärung über IS-Gebieten im Norden Syriens teilnehmen. An der Begründung zur völkerrechtlichen Legitimation hat sich indes nichts geändert. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen meint:
Wenn Sie den Kurswechsel vornehmen, das will ich dann doch sagen, weil Sie so reagieren, dann sollten Sie auch zu ihm stehen. Sie sollten dann transparent sein. Sie sollten sagen, wir haben unsere Meinung geändert.
Haben die Grünen mit der Übernahme der Regierung tatsächlich einen Kurswechsel vollzogen? Jürgen Trittin von den Grünen widerspricht im direkten Schlagabtausch mit Röttgen.
Deswegen gebe ich hiermit offiziell zum Protokoll, wir haben auch unsere verfassungsrechtliche Position nicht geändert.
Sie können, Herr Kollege Trittin, nicht gleichzeitig ausdrücklich expressis verbis in einem Antrag der Bundesregierung diesen Einsatz für verfassungsrechtskonform und völkerrechtskonform erklären und gleichzeitig hier Ihre Bedenken, was die Rechtskonformität anbelangt, zu Protokoll geben. Entweder oder. Entweder ist es rechtmäßig oder es ist nicht rechtmäßig.
Im Kern betrifft die Auseinandersetzung die Frage, ob der Einsatz in der von den USA geführten Anti-IS-Koalition nur im Rahmen der NATO oder auf Grundlage eines UN-Mandats stattfinden dürfte. Außenministerin Baerbock und Verteidigungsministerin Lambrecht übernahmen in ihrem Mandatstext die Argumentation, der Einsatz sei durch die UN-Charta gedeckt, weil er auf Einladung der irakischen Regierung stattfinde. Michael Müller, ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin und jetzt SPD-Außenpolitiker:
Wir haben vor allem den Wunsch auch der irakischen Regierung. Die beiden Ministerinnen, Außenministerin und Verteidigungsministerin, haben das eindrucksvoll vor 14 Tagen hier bestätigt, dass sie auch Frau Lambrecht bei ihrem Besuch vor Ort genau damit konfrontiert worden ist, dass die irakische Regierung erwartet, dass sich die Bundesrepublik weiter engagiert, genauso im Übrigen wie auch unsere Bündnispartner vor Ort.
Stefan Detjen berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Bundesinnenministerin Nancy Faeser war gerade frisch im Amt, da wollte sie schon mal so richtig klare Kante zeigen und drohte dem Messenger-Dienst Telegram kurzerhand mit Abschaltung in Deutschland. So einfach ist das aber nicht in einem Rechtsstaat, aber vielleicht hat der Druck ja gewirkt. So hat es die SPD-Politikerin jedenfalls heute beim Treffen mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen aus den Ländern in Stuttgart dargestellt. Katharina Thoms.
Seit mehreren Wochen versucht Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, den Druck zu erhöhen auf den Online-Dienst Telegram, über den nach Recherchen der Tagesschau täglich zu Tötungen aufgerufen wird. Nur die Betreiber von Telegram waren bisher nicht zu erreichen für die Bundesregierung. Jetzt scheint sich das geändert zu haben. Faeser bleibt allerdings vage.
Ich kann Ihnen heute sagen, dass dieser Druck auch schon erste Wirkung gezeigt hat. Es kommt Bewegung in die Sache. Und es gibt erste Kontakte meines Hauses.
Die Bundesinnenministerin hatte die Betreiber wiederholt aufgefordert, fragwürdige Inhalte zu löschen, für Nutzende eine Meldefunktion einzuführen und hatte auch versucht, über Dritte zu gehen. Die Konzerne Apple und Google sollten im Zweifel die Verbreitung der Telegram-App in ihren App-Stores einschränken. Offenbar mit Erfolg.
Ich kann sagen, dass insbesondere Google da sehr kooperativ war und insofern erwarten wir jetzt, dass wir da auch Erfolge erzielen im Sinne aber einer Kooperation mit Telegram, damit die Inhalte gelöscht werden. Also es geht ja nicht darum zu erreichen, dass wir Telegram irgendwo rausschmeißen, sondern es geht ja darum, dass wir die öffentlichen Seiten, die Telegram anbietet, dass wir dort die Aufrufe für Hass und Gewalt rausbekommen.
Allerdings wird auch in den nicht öffentlichen Chatgruppen mobilisiert. Zuletzt auch zu Protesten, wenige Tage vor der Innenministerkonferenz in Stuttgart. Am Wochenende war ein Demozug unter anderem vor das Funkhaus des Südwestrundfunks gezogen. Und nach Erkenntnissen der Polizei waren darunter auch zahlreiche Teilnehmer der rechtsextremen und Hooligan-Szene. Die Innenminister haben am Vormittag zwar die Vielfalt unter den Demo-Teilnehmenden bundesweit betont, Aber, das unterstrich Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, CDU, die Aufzüge würden sich immer stärker radikalisieren und auch zu Protest gegen eine vermeintliche Diktatur aufrufen.
Damit wird natürlich aufgerufen dazu, dass man ja was tun muss. Dagegen muss man sich ja wehren. Und das ist der entscheidende Punkt, wo es dann ja überhaupt nicht mehr um Corona-Maßnahmen geht, sondern es geht um den Umsturz. Ja? Und das können wir nicht zulassen.
Alle Seiten riefen dazu auf, sich an die Regeln zu halten und nicht angemeldete Demos zu meiden. Bundesinnenministerin Faeser will auch in den kommenden Wochen verstärkt Einheiten der Bundespolizei als Unterstützung in die Länder schicken. Man werde den Ermittlungsdruck hochhalten, Regelverstöße auch verfolgen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, SPD, kritisierte besonders scharf die Rolle der AfD beim Protest gegen die Corona-Politik.
Es ist immer wieder augenfällig, wie sehr die AfD hier versucht, auf diesen Zug aufzuspringen und daraus Kapital zu schlagen. Sie ist eine Gefahr für diese Demokratie.
Aus Stuttgart berichtete Katharina Thoms. Ein Juwelenraub aus einem der berühmtesten Museen Deutschlands. Ebenso genial wie skrupellos geplant und durchgeführt, inklusive eines Anschlags auf die städtische Straßenbeleuchtung. Dieser Plot hätte auch perfekt für ein TKKG-Buch getaugt. Er ist allerdings bitterer Ernst. Und bisher hat auch keine Kinderbande in irgendeinem Kellerverlies die Beute entdeckt. Die unschätzbaren Kostbarkeiten aus dem grünen Gewölbe in Dresden bleiben verschwunden. Aber immerhin sitzen jetzt im Dresdner Landgericht 6 Verdächtige auf der Anklagebank. Alexander Moritz hat den Prozessauftakt verfolgt.
In Handschellen wurden die 6 Angeklagten am Vormittag in den Saal geführt. Wegen Fluchtgefahr sitzen sie in Untersuchungshaft. 2 der Angeklagten verbüßen zudem eine Strafe wegen eines anderen Kunstraubs. 2018 hatten sie eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen. Alle 6 gehören zur in Berlin ansässigen arabisch-türkischen Großfamilie Remo, die für kriminelle Machenschaften bekannt ist. Auch deswegen war das Medieninteresse am Prozessauftakt riesig. Der Gerichtstag lief jedoch schleppend an. Viel juristisches Geplänkel, wenig inhaltliche Substanz. Am Vormittag hatte die Verhandlung mit 1 Stunde Verspätung begonnen. Verteidigung und Gericht konnten sich nicht einigen, ob das Land Sachsen als Nebenkläger im Prozess dabei sein darf. Das hatte die staatliche Kunstsammlung erst kurz vor Prozessbeginn beantragt, auch um Einsicht in die Ermittlungsakten zu bekommen. Das sei rechtswidrig gewesen, kritisiert die Verteidigung. Außerdem sei das Land ohnehin schon vertreten durch die sächsische Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde. Außerdem solle das Verfahren gegen die beiden jüngsten Angeklagten abgetrennt werden. Sie waren zur Tatzeit jünger als 21 Jahre. Für sie könnte Jugendstrafrecht gelten.
Hier wird eben vorgebracht, der Erziehungsgedanke steht im Vordergrund. Grundsätzlich ist es dem nicht förderlich, wenn Jugendliche oder hier Heranwachsende mit Erwachsenen zusammen verhandelt würden. Also das Gesetz lässt es zu. Es ist letztlich eine Abwägungsfrage. Insbesondere steht natürlich im Vordergrund, dass man die Beweisaufnahme sonst 2-mal machen müsste, wenn man jetzt die 4 erwachsenen Angeklagten abtrennen würde.
So Thomas Ziegler, Sprecher des Landgerichts Dresden. Die Anklageschrift zeichnet die Tat detailreich nach. Mehrfach seien die Angeklagten nach Dresden gefahren, um den Ort auszuspähen. Mit einer Hydraulikzange schnitten sie ein Loch in eines der schweren Fenstergitter, hinter denen das Gewölbe liegt. In der Tatnacht zündeten sie Stromverteiler in der Nähe des Museums an, legten so die Straßenbeleuchtung lahm. Als die Polizei 10 Minuten nach dem Einbruch eintraf, waren die Täter schon weg. Mit ihnen 21 Schmuckstücke aus dem historischen Schatz des sächsischen Kurfürst August des Starken. In 2-jähriger Ermittlungsarbeit hat eine Sonderkommission die Tat akribisch ausrecherchiert. Sollte das Gericht die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft teilen, droht den 6 zwischen 23 und 28 Jahre alten Angeklagten eine mehrjährige Haftstrafe. Der Einbruch selbst sei dabei nicht die schwerwiegendste Tat, erklärt Gerichtssprecher Ziegler.
Das strafrahmengebende Delikt ist hier nicht der Einbruch in das grüne Gewölbe, schwerer Bandendiebstahl, sondern die besonders schwere Brandstiftung, die die Staatsanwaltschaft darin sieht, dass die Angeklagten eines der beiden Fluchtfahrzeuge in einer Tiefgarage angezündet haben. Hier wäre im Erwachsenenstrafrecht eine Mindestfreistrafe von 5 Jahren vorgesehen.
Die Angeklagten schwiegen heute zu den Vorwürfen. An ihrer Stelle verlas die Verteidigung mehrere Stellungnahmen. Darin stritten alle Angeklagten die Taten ab. Zudem äußerte die Verteidigung Zweifel an der Aussagekraft der Beweise. Eine DNA-Spur des Angeklagten A beispielsweise sei ihm gar nicht zweifelsfrei zuzuordnen. Er werde nur beschuldigt, weil ein Fährtenspürhund angeblich angezeigt haben soll, dass A am Tatort war. Allerdings soll dieser Hund das 1,5 Jahre nach der Tat noch erschnüffelt haben. Solch ein Einsatz von Fährtenhunden sei völlig unseriös. Daneben beklagen die Verteidiger eine Vorverurteilung der Angeklagten. Sie gehören zwar alle zur für zahlreiche Straftaten bekannten Großfamilie Remo, dennoch müsse ihre Schuld einzeln erwiesen werden.
Alexander Moritz. Und jetzt die Presseschau von Tobias Ziem, gelesen von Anja Gawlik.
Die Zeitungskommentare beschäftigen sich hauptsächlich mit zwei Personalien. Der bisherige AfD-Bundesvorsitzende Meuthen hat seinen Parteiaustritt erklärt und CDU-Chef Merz wird den Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag übernehmen. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt zu Meuthen: Dass er den Kampf gegen die rechtsextremen Ausleger seiner Partei verloren hat, ist bereits seit vergangenem Jahr klar. Was bedeutet der Rückzug Meuthens nun für die AfD? Die Partei wird noch weiter nach rechts rücken, womöglich aber nach außen geschlossener auftreten können. Die Parteispitze muss sich immer weniger Mühe geben dabei, ihre radikalen Ziele zu verschleiern. Die Süddeutsche Zeitung meint, Meuthen spürte auch, dass er nichts mehr zu melden hatte. Bei wichtigen Entscheidungen wie der Nominierung des Bundespräsidentenkandidaten Max Otte war er nur noch Zuschauer. Und lange hätte er wohl ohnehin nicht mehr bleiben dürfen. Ihm drohen Ermittlungen in einer Spendenaffäre. Nun wollte die Partei nichts mehr mit ihm zu tun haben und er nichts mehr mit ihr. Der Neue Tag aus Weiden notiert: Nach Backbord, also links, wollte in der AfD nie jemand. Auch nicht Jörg Meuthen, der in den letzten Jahren verzweifelt versuchte, den stramm nach Steuerbord driftenden Dampfer, so gut wie es eben ging, auf Kurs zu halten. Dem Chef der Alternative für Deutschland fehlte eben diese am Ende. Der Kapitän Meuthen geht von Bord, weil die Meuterei der Hardliner erfolgreich war. Nun zu Friedrich Merz. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen: Es geht auch ohne Machtkampf. Friedrich Merz und Ralf Brinkhaus haben sich auf die beste Lösung geeinigt, ohne dass die Union an das Gezerre um die Kanzlerkandidatur erinnert worden wäre. Für Friedrich Merz bedeutet die Personalunion von Partei und Fraktionsvorsitz die beste Ausgangsposition als Oppositionsführer. Der Kölner Stadtanzeiger hält fest: Die oberste Aufgabe von Merz ist zunächst die Versöhnung der Liberalen mit den konservativen Kräften in der Union, die Heilung der Wunden, die auch er selbst der CDU durch jahrelanges Zündeln zugefügt hat. Der neue starke Mann braucht jede Unterstützung, heißt es in der Allgemeinen Zeitung aus Mainz. Schon im Mai wird er wissen, wie treu ihm seine Parteifreunde zur Seite stehen. Dann nämlich sind 3 Landtagswahlen gelaufen, in denen es den CDU-Ministerpräsidenten im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen an den Kragen gehen kann. Vielleicht wird man bis dahin auch wissen, was die Regierung Scholz so unter Regieren versteht. Angriffsfläche ist für eine engagierte Opposition schon genug vorhanden.
Das war die Presseschau, zusammengestellt von Tobias Ziehn, gelesen von Anja Gawlik. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Jetzt gleich nach den Nachrichten kommt unser Kulturmagazin Fazit. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.